Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Popmusik hat ja eine enorme Macht. Sie führt vor, was es heißen kann, sich cool oder rebellisch zu verhalten. Sie kann Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale vorführen, aber auch moralisch und politisch verführen. Disorienting Sounds, so heißt ein neues Buch, das sich dem Spannungsverhältnis zwischen Macht und Pop widmet. Ich habe im Vorfeld der Sendung mit einem der beiden Herausgeber, Dr. Ralf von Appen und Magdalena Fürnkranz von der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien gesprochen. Und ich wollte zunächst wissen, welche Macht, welche Wirkungsweise Popmusik denn im Vergleich zur Literatur habe.
Ja, ich glaube schon, dass Musik da eine besondere Macht hat. Also bei der Literatur würden mir jetzt weit entfernte Beispiele einfallen. Aber wenn ich jetzt auf viel gelesene Bücher wie Harry Potter zurück mich erinnere, dann glaube ich nicht, dass die so eine starke Orientierungsfunktion in der Jugend haben, die so Ideale vorgeben können, den Weg weisen können wie Popmusik. Popmusik ändert sich halt so super schnell. Da sind 2 Jahre schon wirklich eine lange Zeit und da hört man schon wieder andere Musik als die großen oder kleinen Geschwister. Musik ist so aufwandlos zu konsumieren. Es dauert 3 Minuten, ist nahezu kostenlos, kann überall gehört werden. Ist so stark mit Emotionen und Stimmungen verbunden. Musikgeschmack ist verbunden mit so vielem anderen, also Frisuren, Mode und so weiter. Es ist einfach sehr leicht, über Musik die eigene Identität zu demonstrieren. Und deswegen glaube ich, dass nach wie vor Popmusik da eine ganz wichtige Funktion für Heranwachsende erfüllen kann.
Überraschenderweise beginnt das Buch dann aber mit einem Artikel über die Musikpädagogik in Skandinavien. Musikpädagogik hat natürlich auch eine orientierende Funktion, stiftet Orientierung für junge Menschen. Skandinavien wird aber immer als besonders liberal, als kulturpolitisch besonders fortschrittlich gesehen. Der Autor ist da aber durchaus kritisch. Was lässt sich denn aus der Betrachtung der skandinavischen Musikpädagogik über das Verhältnis von Musik und Macht lernen?
Da geht es eigentlich eher darum, welche Macht mittlerweile der Trend angenommen hat, Popmusik ernst zu nehmen in der Musikpädagogik. Also populäre Musik war lange Zeit so stiefmütterlich behandeltes Kind der Musikpädagogik und Lehrer haben sich immer schwer getan, Popmusik mit zu integrieren. Und da ist man in Skandinavien tatsächlich weiter. Und dieser Autor blickt jetzt auf die letzten Jahre zurück und schaut, ob dadurch nur Gutes entstanden ist oder ob nicht durch eine starke Orientierung an populärer Musik auch schon wieder negative Effekte zu beobachten sind. Zum Beispiel glaubt er, dass es da einen sehr starken Fokus auf westliche Pop- und Rockmusik gibt. Also wieder so eine neue Kanonisierung, die ähnlich wie in der Klassik wieder bestimmte Musik aufs Podest hebt und andere ausschließt. Und das hat dann wieder mit Machtfragen zu tun, dass also durch den Einbezug populärer Musik nun wirklich nicht alle Probleme gelöst sind, sondern auch neue entstanden sind.
Benannt ist das Buch Disorienting Sounds nach einer anderen Strategie, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, nämlich der Desorientierung. Und eine Band, die diese Strategie wohl anwendet, ist das österreichische Duo Klitklick. Da hören wir mal einen Ausschnitt.
Ich bin der, ich will meine Eizellen teuer online verkaufen, obwohl sie nicht in der Kühlkette waren, Feminismus. Ich bin der, ich mach alles, aber werd offiziell nie erwähnt, Feminist. Ich bin der, geh halt die einzige Frau im Wahlkampf, wählen, Feminismus. Ich bin der, Frauen machen mein Club-Go dauernd kaputt, Feminist. Ich bin der, niemand will dich ficken, Reverse Psychology,
Feminist. Der Feminist, das Duo Klitklick, mit dem sich ein Text im neuen Buch Disorienting Sounds von Ralf von Appen und Mario Dunkel beschäftigte. Darin enthalten ist auch ein Text der Autorin Magdalena Fürnkranz. Frau Fürnkranz, Sie schreiben in Ihrem Text über das Duo Klitklick, dass eine konzeptuelle Desorientierung als Empowerment für Frauen und queere Menschen betreibe. Jetzt müssen Sie uns erklären, was das heißt.
Klitklick arbeitet mit verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Kunstrichtungen. Klitklick wird sehr stark rezipiert als etwas Neues, denn sie bedienen sich aus Bereichen der angewandten oder der bildenden Kunst, verbunden mit Musik und sehr gesellschaftskritischen Texten. Die Performance sind sehr stark. Sie arbeiten auch immer wieder mit Performerinnen, die Subversion vermitteln auf der Bühne. Die Musik bedient sich aus der Trap oder aus dem Cloud Rap. Das sind Subgenres, die sehr männlich dominiert sind, sehr oft auch mit Gangsterverhalten und Kriminalität verbunden sind und setzen dem Ganzen wiederum sehr gesellschaftskritische Texte auf. Der Feminist bedient sich an verschiedenen Aussagen über den Feminismus von Feministinnen, Feministen selbst, aber auch von Kritikern. Ein anderer Track von Klitklick, Maria Lasnik, thematisiert die Künstlerin Maria Lasnik, die hauptsächlich durch Selbstporträts Berühmtheit erlangt hat. Da spricht Klitklick aber wiederum einerseits das Alter an, dass man sozusagen im Alter für sein Werk gewürdigt wird oder auch postum, aber gleichzeitig auch die Positionen von Frauen am Kunstmarkt. Also man versucht sozusagen eine Art Widerstand zu bilden gegen einen männlichen Heroendiskurs.
Nun könnte ja Desorientierung auch einen negativen Effekt haben. Das möchte wiederum dann Katharina Alexi in ihrem Text verdeutlichen, indem sie sich nämlich mit der Chemnitzer Band Kraftklub beschäftigt, der sie vorwirft, Aussagen durch Ironie zu verwischen. Jetzt war bei Klitklick durchaus schon einiges an Ironie vorhanden, aber diese Art von Ironie könnte ja zum Beispiel auch der neuen Rechten in die Hände spielen. Herr von Appen, wie gefährlich kann denn Popmusik in dieser Hinsicht werden?
Ich glaube tatsächlich, dass das eine Gefahr sein kann, aber soweit ich das in der Vergangenheit beobachtet habe, setzt die neue Rechte doch bislang nicht auf Ironie, sondern auf klare, einfache und zweideutige Botschaften, weil eben natürlich die Gefahr besteht, dass Ironie nicht verstanden oder gar nicht als solche erkannt wird. Natürlich könnte man sich rausreden, das war nur ironisch, das war gar nicht so gemeint, um zum Beispiel einer Zensur zu entgehen, um strafrechtlichen Folgen zu entgehen. Aber wenn man mit platten Botschaften überzeugen will, wie das in der Vergangenheit doch eher der Fall war, dann ist Ironie eben nicht das geeignetste Mittel, glaube ich.
In der Tonart am Vormittag im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit Ralf von Appen. Er ist Herausgeber des Buches Disorienting Sounds, machtkritische Perspektiven auf populäre Musik. Und Magdalena Fürnkranz hat einen Artikel zu diesem Buch beigesteuert. Herr von Appen, welchen Erkenntnisgewinn erhoffen Sie sich denn eigentlich durch dieses Buch? Wollen Sie eher Orientierung stiften oder Desorientierung schaffen?
Ja, Desorientierung ist immer ganz wichtig, um neue Orientierung zu gewinnen, wenn man so eine gespaltene Antwort geben darf. Also wir wollen ja am Ende nicht einen Satz, den man mitnehmen kann in den Alltag, sondern wir wollen in verschiedenste Richtungen zum Nachdenken anregen, Dinge, die man für sicher glaubte, in Frage stellen. Und da bietet dieses Potpourri in ganz unterschiedlichen Aufsätzen, glaube ich, sehr viele Ansatzpunkte, um sich desorientieren zu lassen und daraus vielleicht neue Orientierung zu gewinnen.
Disorienting Sounds, machtkritische Perspektiven auf populäre Musik, so heißt ein neues Buch, das Dr. Ralf von Appen zusammen mit Mario Dunkel herausgegeben hat. Das Buch ist erschienen im Transkript Verlag, es hat 310 Seiten.